Meine Vorprediger in dieser Serie haben immer etwas zu ihrem Personennamen gesagt. Und ich bin aufgefordert worden, meinen Namen auch vorzustellen. Ich heiße Paul. Paul, das ist mein Name. Und Paul bedeutet der Geringe oder der Kleine. Und ich war tatsächlich mal klein, als Bub, als Schnösel. Wir haben in Afrika gelebt und sind dann im Sommer hier in die Schweiz gekommen. Und dann sind wir hier in Kishona Frauenfeld gekommen, in Kids-Treff, oder damals hat es Sonntagsschule geheissen. Und wir haben Leute aus dieser Gemeinde, die uns persönlich kennt haben und uns eingeladen haben zu sich heim. Und die einen von denen haben mich liebevoll Päuli genannt. Jetzt, wenn Paul der Kleine heisst, was heisst denn Päuli? Das ist Diminutiv nur vom Kleinen. Das ist wirklich kleinste Bub oder so. Und da ist immer sehr liebevoll dorthergekommen und herzig gewesen. Und dann irgendwann ist der Paul erwachsen worden, ist gewachsen. Und dann habe ich angefangen als Prediger zu arbeiten. Und jetzt können wir drüber reden, was passiert ist. Die Leute, die mich früher Päuli genannt haben, die haben mich immer noch Päuli genannt. Dann habe ich mich gepredigt und dann haben sie da am Ausgang gesagt, Päuli, danke vielmals für die super Predigt. Und ich habe es geliebt. Es ist einfach sehr herzlich gekommen. Es ist wirklich ein Ausdruck von ich kenne dich und ich liebe dich gewesen. Aber irgendwann haben sie gemerkt, der Päuli ist nicht mehr ganz der Päuli, er ist einfach nur der Paul. Es gibt eine Person, die mich noch Päuli oder Päulchen nennen, und das ist Aro. Jetzt, wer Aro ist, erfahren die am nächsten Sonntag. Okay? Wir müssen halt wieder kurz, um das herauszufinden. Wir sind also bei den Namen. Namen haben Bedeutung. Namen sind auch Programm, wie das Franziska liebevoll gesagt hat, letzten Sonntag. Und wir schauen heute den dritten von diesen Namen an, über das Kind, das gegeben ist, und zwar den Namen Ewig Vater. Und das ist noch spannend, gell? Dass ein Kind, wenn es geboren wird, gerade schon Ewig Vater genannt wird. Der Vater ist ja irgendwie ein anderer. Und jetzt wird das Kind Vater genannt. Ja, das ist speziell in dieser Situation. Es ist ja so, dass der Jesaja den Text geschrieben hat, mehrere hundert Jahre bevor Jesus gekommen ist. Und der Text redet von einem konkreten Kind, das auf die Welt gekommen ist zur Zeit von Jesaja. Jetzt nicht einmal primär über Jesus. Wir verstehen von Gott her, dass es letztlich alles in Jesus erfüllt ist, aber es ist so, dass da von einem konkreten Kind dreht ist, und zwar vom Hiskia. Das war ein König in Juda, und der Hiskia, der hat einen Vater gehabt. Und der Vater von Hiskia, das war der Ahas. Der Ahas, das war ein König von Juda, und zwar so ziemlich einer der schlimmsten, die es gegeben hat. Er hat da noch ein Selfie hinterlassen für uns, dass wir sehen, wie er ausgesehen hat. Ihr habt hier den Ahas, und ihr seht, das kommt gut zum Ausdruck, was für ein Typ er war, ist da. Er war einer, der in einer Zeit gelebt hat, wo viel, viel Druck da war, international. Ich habe euch hier eine Karte mitgebracht. Wir sehen, das Reich Juda ist hier bei Jerusalem, ganz ein kleines Reich. Und das war in einer Zeit, in der das Assyrische Reich da wirklich angefangen hat, Druck zu machen und die ganze Gegend hat kontrollieren. Und die Reiche hier um Juda herum, die haben sich verbündet. Also Syrien und Israel und auch Ägypten und andere Reiche hier, die haben sich wie verbündet zum Gegenheben gegen die Grossmacht Assyrien. Und die Reiche hier, die die Koalition gemacht haben, wollen, dass der Ahas auch mitmacht in dieser Koalition. Und er war unsicher gewesen und hat sich dem verbündet, nicht mit dieser Koalition von Ländern, die gerade unmittelbar um ihn herum waren, sondern er hat sich verbündet mit dem König von Assyrien. Und dann sind die, die gerade unmittelbar um ihn herum waren, sind auf ihn los. Es hat Krieg gegeben. Wir haben in dem Text, den wir gehört haben, am Anfang vom Gottesdienst auch von Krieg gehört. Das war wirklich eine ganz schlimme Zeit gewesen. Und je schlimmer es geworden ist, desto mehr ist zum Ausdruck gekommen, auf was der Ahas vertraut hat. Der Ahas hat dem König von Assyrien vertraut. Und letztlich auch, und das war schlimmer, auch den Göttern von Assyrien. Er hat dann gesagt, ich nehme die heiligen Gegenstände aus dem Tempel Gottes in Jerusalem und gebe die dem König von Assyrien. Und ich nehme Altäre von den Göttern von Assyrien in den Tempel Gottes und opfere denen. Er hat in dem Sinne den Glauben Israels wirklich verraten und hat diesen Göttern geopfert, bis hin, wo es dann ganz schlimm geworden ist, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat, dem Götz Moloch. Also umgebracht hat in einem Opferritual gegenüber diesen heidnischen Göttern. Der Ahas ist der Vater von diesem Kind. Ist er ein guter Vater gewesen? Was würde er sagen? ja, er war ein Vater, er wollte sein Reich schützen, er wollte aber auch seine Macht schützen und hat letztlich auch seine Familie sogar bis aufs Leben aufs Spiel gesetzt und auch eingesetzt, um seine Interessen zu verteidigen. Und es ist ganz eine wichtige Frage, wenn wir jetzt an den Namen angehen, ewig Vater. Spüren wir, dass Gott mit der Geburt von dem anderen Kind, vom Ahas, etwas ganz Neues reinbringt. Er kommt völlig überraschend rein, Gott. Und zeigt uns, was die eigentliche Bedeutung ist von Eltern sein, von Vater sein. Diese Bedeutung finden wir am schnellsten Zugang, wenn wir ins erste Kapitel der Bibel gehen. Das ist der Schöpfungsbericht und da lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, den Mann und die Frau, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde. Was sehen wir da? Da sehen wir, dass der Mann und die Frau, also dann der Vater und die Mutter, die sollen ein Bild von Gott sein gegenüber dem Kind, das sie in die Welt stellen. Das heisst, die Kinder, wenn sie bei Adam und Eva aufwachsen, die da erwähnt sind, und bei dir und bei mir, wenn wir älter sind, Kinder sollen bei uns Eltern etwas von Gott sehen. Wir sollen das Bild von Gott sein gegenüber unseren Kindern. Das heisst, was sie erleben bei uns daheim, sollte so den Charakter und das Wesen von Gott widerspiegeln. Unsere Kinder sollen nicht denken, wir sagen Gott, sondern sie sollen erfahren, wer Gott ist durch unser Verhalten und da, wie wir reden und reagieren. Das ist das, was wir hier sehen. Und wir sehen da auch, dass ganz wichtig ist, dass Gott nicht nur Vater ist, jetzt beim Thema, das wir heute anschauen, sondern Gott ist auch Mutter. Mann und Frau sind im Bild Gottes geschaffen. Also, liebe Frauen, ihr seid genauso im Bild Gottes geschaffen wie wir Männer. Beide zusammen. Wir sehen da ganz wichtig in unserer Zeit, um zu sagen, Gott ist nicht nur Vater, er ist auch Mutter. Und wenn wir jetzt zurückspringen in das Buch Jesaja, haben wir ein wunderbares Beispiel, wo da genau zum Ausdruck kommt. Da redet Gott über sich selber. Doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und leider ist das möglich in unserer Zeit. Ich weiss von Situationen, wo genau das passiert. Gott stellt es da als Frage und dann sagt er, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Mit was vergleicht sich Gott da? Mit einer Mutter. Gott ist eben nicht nur Vater, Gott ist auch Mutter. Und Bilder sind ganz stark, wo die Bibel braucht, um Gottes Wesen zu beschreiben. Ich zeige euch nochmal ein Beispiel, wo der Mose auf dem Berg war, Sinai, und Gott sich ihm zeigt, sein Wesen am Mose zeigt. Lesen wir so etwas. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen der Herr aus. Also Gott ist gekommen und hat seinen eigenen Namen, den Namen Gottes, ausgesprochen. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der Barmherzige, das ist das Wort Racham im Hebräischen, und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Und Gott beschreibt sich da als barmherzig mit dem Wort, und das Wort in der Originalsprache ist das Wort für Gebärmutter. Wenn Gott sagt, ich bin barmherzig, dann sagt er dir und mir, ich möchte für dich so etwas wie eine Gebärmutter sein. Ein Ort von totaler Geborgenheit und Schutz und Sicherheit. Es sollte der sicherste Ort in der Welt sein. Und Gott sagt, wenn ich barmherzig bin gegenüber jemandem, bin ich gegenüber dieser Person ein Ort von der totalen Sicherheit. Völlig unverdient. Er muss nichts machen. Ich bin eine Art wie eine Gebärmutter für dich. Jetzt, wenn Kinder aufwachsen, wenn wir als Kind, zum Beispiel unseren Eltern aufwachsen, sollte etwas von dem zum Ausdruck kommen. Bei unseren Eltern. Unsere Eltern sollten sich eigentlich, wenn sie nach dem Bild Gottes wirken in der Familie, sollten sie sich zeigen als Barmherzige. Als ein Ort von der totalen Sicherheit und von der Geborgenheit. Und da fängt das Problem an. Also, Gott ist nicht nur Vater, sondern auch Mutter. Und wenn Kinder ihre Eltern anschauen, sollten sie etwas vom Wesen Gottes sehen. Und dann, wenn wir kommen und sagen, so wie Jesus uns gelehrt hat, beten, oder? Unserem Vater im Himmel. Und wir kommen zu den Menschen und wir sagen, Gott ist dein Vater im Himmel. Was machen sie denn? Dann denken sie, wie war mein Vater gewesen? So muss auch Gott sein. Mein Vater war nicht so der Hit gewesen, dann ist Gott ganz sicher auch nicht so der Hit. Warum machen die Menschen so ganz instinktiv die Reaktion? Oder wenn wir sagen, Gott ist wie eine Mutter und du hast Schwierigkeiten gehabt mit deiner Mutter, dann reagierst du ganz instinktiv und sagst, meine Mutter war nicht so der Brüller gewesen, also ist Gott vermutlich auch nicht so. Warum reagieren wir instinktiv so? Weil es im Design der Menschheit drin ist, dass wir als Bild Gottes gegenüber unseren Kindern leben sollen. Und Menschen spüren instinktiv, so ist es. Wenn wir über Gott reden, dann vergleichen wir das sofort mit unseren Eltern, weil sie sind das Bild Gottes in unserem Leben. Und wenn wir die Eltern nicht so gut erlebt haben, dann ist das ganz schwierig. Und dann übertragen wir unsere negative Erfahrung von unseren Eltern auf die Beziehung mit Gott und auf das Bild, das wir haben von Gott. Und keiner von uns ist vielleicht jetzt ein Kind gewesen von so schlimmen Eltern, vielleicht der Ahas. Aber deine und meine Eltern waren auch nicht perfekt gewesen. Und man könnte es vielleicht ein bisschen in einer Grafik versuchen darzustellen, wenn jetzt das Gott ist und das sind unsere Eltern. Ihr Auftrag wäre eigentlich gewesen, das Bild von Gott zu sein gegenüber uns. Aber sie haben das wie nicht geschafft. Das ist nicht etwas, was sie gelebt haben. Sondern sie haben durchaus auch ganz schwierige Sachen in unser Leben gebracht. Sie haben gute Sachen in unser Leben gebracht. Sie haben aber auch ganz schwierige Sachen in unser Leben gebracht. Und ich kann euch sagen, ich habe mit einem 65-jährigen Mann kürzlich ein Gespräch gehabt, wo in ein hochleistungsfähiger Mann, der einen Mittelsbetrieb geführt hat, sein ganzes Leben. Und der ist zusammengebrochen in Tränen. Weil er gesagt hat, ich komme nicht zu Schlag, heute noch nicht, mit dem, wie mein Vater war mit mir. Das ist etwas, was tief in uns innen ist. Da machen wir auch unterschiedliche Erfahrungen, aber die Erfahrung von unseren Eltern und die wir gemacht haben daheim, ist manchmal überhaupt nicht so, wie es eigentlich gedacht wäre von Gott her. Und die Frage ist, warum geben unsere Eltern uns nicht das Göttliche weiter? Warum sind sie nicht Bild Gottes bei uns? Ja, wo haben sie denn das gelernt? Sie haben es natürlich bei ihren Eltern auch mitbekommen. Bei unseren Grosseltern. Und wo haben sie unsere Grosseltern her? Die Eltern von unseren Eltern? Ja, auch wieder. Von ihren Eltern. Und wir sehen da, wir geben das immer einander weiter. Und es ist einfach so, wenn ich aufwachse in einer normalen Familie in dieser Welt, dann werde ich da von meinen Eltern nehmen und ich werde es weitergeben. Und meine Kinder werden vielleicht genau wieder mit dem gleichen Thema konfrontiert sein. Man könnte sagen, es gibt da so fast wie ein Familiensegen natürlich, über das reden wir dann noch, aber es gibt auch so etwas wie einen Familienfluch. Und eine der ganz wichtigen Fragen ist, wie hast du deinen Vater erlebt? Wie hast du deine Mutter erlebt? Und ich vermute nur schon, wenn ich dir diese Frage stelle, macht es etwas in deiner Seele. Du hast gerade schon eine Antwort. Und die Schlüsselfrage ist, wie kommt es dazu, dass da etwas anderes reinkommt? Wie kommt es zu einem Bruch, auch von diesen, ich brauche jetzt ein starkes Wort, Familienflüche, von diesen einfach negativen Sachen, die wir sogar in den besten Familien auch mitbekommen und mitnehmen? Die Antwort gibt uns der Text in Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Völlig entgegen allem, was man erwarten würde, von dem König Ahas kommt ein Kind, das einen Segen bringt, wo der Familienfluch, der da ist, unterbricht. Das Kind durchbricht den Familienfluch, der da ist. Und wir könnten sagen, die Ketten hören wie auf. Oder, wenn wir es jetzt wieder in dieser Darstellung nehmen, jemand kommt zwischen unseren Eltern und uns. Und das ist das Kind, das uns verheißen ist. Und wenn wir jetzt mit dem übergehen ins Neue Testament, sehen wir, dass Jesus, wenn er redet, er genau so, als wäre er so jemand. jemand, der zwischen unseren Eltern und unserer Herkunft hineinsteht. Und in unserer Welt haben wir auch ganz verschiedene Kulturen. Wir haben Kulturen, die sagen, ich übernehme den Glauben von meinen Eltern, oder? Oder ich übernehme den Glauben von meiner Kultur. Wir sind wie manchmal einfach wie Gefangene. Wir glauben da, was uns unsere Herkunft und auch unsere Familie gezeigt hat, über das Wesen der Welt. Und Jesus kommt jetzt und sagt, ich unterbreche das. Und er ist am Schwätzen mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und er redet über die Ewigkeit und über das Heil, das da ist für sie, über die Wohnungen, die er wird bauen. Und seine Freunde, die sind verwirrt, die sind am Fragen, ja, wo ist denn der Weg dorthin? Und dann sagt Jesus der berühmte Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Jesus sagt da, ich zeige dir Gott, wie er wirklich ist. Du musst es nicht mehr von deinen Eltern lernen, im Grunde genommen. Und dann sagt der Philippus, ich komme nicht raus, das ist mir zu schwammig. Wie geht jetzt da? Und er sagt einen unwahrscheinlich bedeutenden Satz in dem Gespräch mit Jesus. Herr, zeig uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Ich habe mich gefragt, wie es daheim gelaufen ist beim Philippus. Ich habe mich gefragt, was für ein Verhältnis er hatte zu seinem Vater. Aber der Philippus zeigt uns etwas ganz Tiefes. Wenn wir sehen könnten, wie der Vater im Himmel wirklich ist, dann kann es zur Ruhe kommen in unserer Seele. Und die Antwort von Jesus ist unwahrscheinlich bewegend und bedeutungsvoll. Jesus reagiert auf das, was der Philippus ihm sagt und sagt, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Und liebe Christen, es kann sein, dass du schon lange die Bibel liest und in die Kirche kommst und immer noch nicht wirklich geschnallt hast, wer Jesus ist. Jesus sagt dann, der zweite berühmte Satz, in noch weniger Vers, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt da, ich bin Jesus, der als Mensch da existiert und im Grunde genommen, und ich klicke jetzt eins weiter, Philippus, wenn du mich anschaust, siehst du den Vater. Siehst du Gott selber, den Ursprung von allem. Und was wir da sehen, ist, dass Jesus sagt, Jesus durchbricht deinen Familienfluch, indem er dir Zugang zu Gott verschafft, an deiner Familie vorbei. Jetzt ist ganz wichtig, dass man heute nicht nur negativ über unsere Familien redet. Aber unsere Familien sind manchmal wirklich auch eine Hypothek, wenn es darum geht, Gott kennenzulernen. Wie Gott wirklich ist. Weil Gott das Design hatte, die wunderschöne Idee, dass wir als Eltern ihn widerspiegeln gegenüber unseren Kindern. Aber weil es kaputt ist in dieser Welt, machen wir das nicht immer. Und darum werden wir als unseren Kindern etwas weitergeben, das vielleicht nicht passt zu Gott. Und wenn wir Kind sind, und ich gehe davon aus, alle, die jetzt zuhören, da sind Kinder, wir haben von unseren Kindern her, wir haben als Kind von unseren Eltern her auch nicht immer einfach das mitbekommen, was von Gott wirklich da ist. Und wir müssen dieser Frage nachgehen, wo verwechselst du deine Eltern mit Gott? Weil viele Leute kommen zu mir und sagen, ich habe Mühe mit Gott an dem und an dem Punkt. Und ich bin häufig am Denken, könnte es sein, dass du jetzt das Problem von deiner Familie bearbeitest, aber Gott wäre eigentlich anders. Ich habe in meinen frühen 20er Jahren ein sehr strenges Gottesbild gehabt. Gott, der weit weg ist, Gott, der oben runter schaut und immer achtet darauf, was ich gerade am Machen bin und zuschaut. Und dann, wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es eins auf den Eckel, oder? Gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ist Gott echt wirklich so? Und ich musste anfangen, an diesem Punkt herumzustudieren. Verwechsel ich vielleicht mein Bild von Gott mit meinen Eltern? Eben, weil die Schöpfung so gestaltet ist. Gott hat sie so eingerichtet, dass Eltern eigentlich sein Bild sollten ihren Kind weitergeben. Aber vielleicht hat es da an diesem Punkt nicht so geklappt bei mir, in meiner Familie. Und mein Vater vielleicht eher ein bisschen so war, wie ich gerade beschrieben habe. Mindestens in dem, wie ich es empfunden habe. Und ich musste merken, Gott ist anders. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Wenn wir im Glauben Wurzeln fassen, wenn wir einen tragfähigen Glauben entwickeln, dann müssen wir da nicht nur theoretisch, sondern wirklich auch für uns persönlich ein bisschen durcharbeiten und uns überlegen, wo verwechseln wir unsere Eltern mit Gott? Wo musst du hinschauen, wenn du merkst, Gott ist anders möglicherweise als meine Eltern? Wo musst du denn hergehen? Die Antwort ist da. Wer mich sieht, sieht den Vater. Du musst Jesus kennenlernen. Du musst vielleicht mal aufhören, auf deine Eltern zu schauen und du musst Jesus anfangen anzuschauen. Und tief in deiner Seele Jesus aufnehmen. Ich habe das dürfen machen. Ich gebe euch ein kleines Fenster auf die Zeit damals. Und was mir wichtig geworden ist, Jesus redet da zu seinen Leuten und er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Oh, dramatisch. Wir können Gott gar nicht kennenlernen. Und wem es der Sohn offenbaren will, das ist ein krasser Anspruch, den Jesus da hat. Er sagt, wenn du willst über Gott verlässliche Informationen haben, gibt es nur einen Ort, wo du hinkommst. Das ist zu mir. Und dann sagt er als nächster Satz, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das war balsam für meine Seele. Ich habe gemerkt, wie ist Gott? Ist er so streng, wie ich ihn mir jetzt im Moment vorstelle? Nein, Gott ist so wie Jesus. Und wie ist Jesus da? Er macht seine Arme auf. Bin ich mühselig und beladen? Oh ja, das bin ich, eindeutig. Dann kann ich zu Jesus kommen, dann kann ich zu Gott kommen. So ist der Vater im Himmel. Und ich durfte durch solche Texte, durch einfach Jesus anschauen, habe ich wirklich heilig anfangen empfangen in meiner Seele und durfte Gott auf eine ganz neue Art kennenlernen. Und es gibt Texte, die uns zeigen, wie die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, da einen völligen Systemwechsel haben können machen in ihrer Beziehung zu Gott. Ich zeige euch ein Beispiel. 1. Johannesbrief, die erste Vers. Was von Anfang an war, das ist Gott selber. Also Gott, ich meine, wir reden über Gott da. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände berührt haben. Das Wort des Lebens. Wir haben Gott angelangt. Unglaublich. Das Leben ist erschienen. Nicht einfach Leben, sondern das Leben. Der Ursprung von aller Existenz. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war. Und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Doch und genau damit der Freude zum Ausdruck, den wir in dem Text von Jesaja auch gehört haben davor. Und ein bisschen später sehen wir, dass sie ihrem Herz, ihrer Seele, das sind einfach Dämme gebrochen. Jeder Widerstand gegenüber Gott ist gebrochen. Ich zeige euch ein Beispiel, immer noch in dem 1. Johannes. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe, dieser Art von Liebe, wie Gott sie hat, wo wir durch Jesus Christus kennengelernt haben, wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das ist einfach ein Dammbruch in ihrer Seele. Das tiefste Vertrauen entsteht da dem Gott gegenüber. Sie dürfen anfangen, Gott kennenlernen, unabhängig von ihren Eltern. Da hat tiefes Grundvertrauen wieder Fuß fassen im Leben von Menschen, die vielleicht einfach das nicht hatten. Und was wir da einfach sehen, ist das. Gott sieht wie Jesus aus dem Fall, liebe Leute. Und nicht wie dein Vater und nicht wie deine Mutter. Jetzt, dein Vater und deine Mutter, die haben auch Gutes. Aber an manchen Punkten liegt es völlig daneben. Wenn du selber Vater bist oder Mutter bist, weißt du, von was ich rede. Jesus sieht anders aus. Gott sieht anders aus als deine Eltern. Er sieht aus wie Jesus. Und du musst nicht gefangen sein in der Religion, wo du herkommst, in deinem Islam, in deinem Buddhismus, in deinem Atheismus oder was auch immer du genommen hast von deinem Umfeld, auch von deiner Kultur. Du kannst zu Jesus kommen als der einzige in seiner artigen Orientierungspunkt, wenn du wissen willst, wie ist Gott. Warum kannst du das machen? Weil Jesus selber Gott ist, wo in die Welt gekommen ist. Diese Aussage da ist seelsorgerlich unwahrscheinlich wichtig. Aber sie ist auch eine massive Provokation. Weil Jesus sagt, wenn du Informationen über Gott willst, dann musst du zu mir kommen. Es gibt nur einen Weg. Und viele, die Jesus so gehört haben, reden, die haben gesagt, du spinnst. Sie haben gesagt, das lehnen wir ab. Ich bringe euch ein Beispiel. Von da an, wo Jesus so Zeug angefangen hat zu sagen, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Und jetzt kommen die Worte wieder. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was sagte Petrus da? Jesus, du, den ich berühren und wahrnehmen kann, du bist der versprochene Kind, der Jesaja uns vorausgesagt hat, dass das kommt. Du bist der ewige Vater. Und wenn wir jetzt zu dem Wort zurückgehen und zu der Bedeutung von dem Namen, das ist Ad, also ewig, Abi oder Abba, könnte man auch sagen im hebräischen Vater. Der ewige Vater. Vater heisst der Ursprung, Quelle vom Leben. Väter zeugen Leben, oder? Und Vater heisst jetzt da einfach Ursprung vom Leben. Und darum kann man die Bedeutung von diesem Wort wirklich auch so sagen. Ewige Quelle vom Leben, oder nochmal ein bisschen anders formuliert, auf ewig. Top verlässlich und ungebrochen die Quelle vom Leben. Wer ist da? Jesus Christus. Und das ist eine Provokation. Das ist seelsorgerlich extrem wichtig und gleichzeitig ist es eine enorme Provokation. Und der Timothy Keller hat in seiner Predigt über den Jesaja-Text das gut auf den Punkt gebracht. Er sagt da, wenn der Mensch Jesus wirklich Gott ist, kannst du ihn nicht einfach nur mögen. Niemand, der Jesus kannte, also niemand damals, wo Jesus kennt hat, sagte, er ist inspirierend, ich mag ihn irgendwie. Ich versuche viel von ihm zu lernen. Du siehst niemand, der so redet über Jesus in der damaligen Zeit. Wer heute solche Dinge über Jesus sagt, hat nicht verstanden, was an Weihnachten geschehen ist. Und es kann sein, dass du zuhörst heute und musst merken und realisieren, ich kann nicht checken, bis heute nicht, was an Weihnachten wirklich passiert ist. Du kannst Jesus ablehnen, wir haben gerade eine Stelle gelesen, wo das passiert, oder hassen, weil er behauptet, Gott zu sein. So eine Frechheit, oder? Du kannst vor ihm fliehen, weil du denkst, er sei ein Spinner gewesen. Versteht ihr? Vielleicht hat er ja geglaubt, dass er Gott ist, aber hat einen Schraubenlocker gehabt. Könnte ja sein, oder? Dann musst du weit weg von dem. Ganz sicher nicht anfangen, an ihn glauben. Oder du kannst ihn anbeten und ihm deine Gefolgschaft geben und ihm sagen, du bist die Quelle meines Lebens. Der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Aber du kannst ihn nicht einfach ein bisschen mögen oder inspirierend finden. Das geht nicht. Versteht ihr, der Dalai Lama ist inspirierend und interessant. Und der Martin Luther King, ist, von dem kannst du sehr viel lernen, natürlich. Und bei Jesus natürlich auch. Aber wenn es nur das ist, hast du nicht geschnallt, wer Jesus Christus ist. Aber es ist wichtig, dass Jesus Christus der wirklich ist, der noch behauptet von sich, wenn es zu Heil soll kommen. Wenn es dazu soll kommen, dass das Negative, das in unser Leben nie kommt, durch unsere Familien auch gerade, durch unsere Eltern, wenn das soll gebrochen sein. Sonst bleiben wir gefangen im Fluch von unserer Kultur und von unserer Familie. Wie kommt es dazu, dass Jesus da einen Unterbruch von dem Fluch in deiner Familie, wo du erlebst, wie kommt das in deine Familie? du musst das Gleiche können sagen wie der Petrus. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Da musst du können sagen. Und wenn du das nicht kannst sagen, dann kommt da wie nicht in dein Leben rein. Wenn du es aber kannst, dann passiert etwas Wunderbares. Und mit dem kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen, positiven Wende gegenüber unseren eigenen Eltern. Jesus sagt, seid barmherzig wie auch euer Vater. Meint er jetzt da den Vater im Himmel oder meint er den Vater daheim, den biologischen? Er meint den Vater im Himmel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wenn Jesus so in dein Leben einlatscht, weil du verstanden hast, wer er wirklich ist, dann passiert etwas und du kannst plötzlich wieder anfangen, das Bild Gottes sein in deinem Umfeld. Du kannst plötzlich, wenn wir jetzt die weibliche Beschreibung von Gott nehmen, barmherzig sein. Du kannst anfangen, gegenüber anderen ein Ort von der Sicherheit und von der Geborgenheit werden, auch wenn sie es nicht verdient haben. Du kannst eine Gebärmutter werden für andere. Wenn wir jetzt die Farben der Pfeile anschauen, du hast Gott können erleben in Jesus, wie er wirklich ist. Und jetzt kannst du plötzlich selber etwas von dem weitergeben. Du kannst plötzlich wieder ein Bild sein gegenüber anderen, wie Gott wirklich ist. Und ich habe jetzt nochmal einen Pfeil eingebaut, einen roten, zu meinem Vater, wo das etwas geheilt hat in mir. In meinen jungen 20er Jahren habe ich plötzlich auch anfangen, meinen Vater anders zu nehmen. Und plötzlich habe ich anfangen, meinen Vater zu sehen, wie ich ihn vorher nie so gesehen habe. Und ich habe plötzlich gemerkt, der macht so liebevolle Sachen für mich. Mein Vater, der flickt gerne Zeug. Und wenn er es flickt, dann hebt es für die nächsten 1000 Jahre, etwa für das Millennium. Er macht es super gut. Und ich habe plötzlich angefangen, ich habe plötzlich da können sehen. Und ich habe, als ich da angefangen habe zu arbeiten, einen roten Fiat bekommen von einem Freund, der an der Grenze vom Tod gestanden ist. Und ich habe plötzlich angefangen zu sehen, mein Vater kommt und flickt mein Auto, ohne dass ich ihn gefragt habe, und es würde für wirklich für 1000 Jahre jemanden anheben, wenn ich jetzt das Auto weiterfahren würde und gerne einen roten Ferrari hätte, anstatt einen roten Fiat. Ich habe gesehen, mein Vater zeigt mir seine Liebe in seiner unvollkommenen Art. Natürlich, er ist einfach ein Mensch wie du und ich. Aber ich konnte ihn anders wahrnehmen und das hat Heilung hineingebracht, mindestens von meiner Seite her gegenüber ihm. Und das ist das Wunderbare, was passiert, wenn du Jesus als der Gott-Mensch in dein Leben einlässt. Wirst du plötzlich anfangen, dein Umfeld anders wahrnehmen und auch anders nehmen können. Dein Umfeld wird immer noch spucken und spinnen. Aber du kannst plötzlich etwas anderes hineingeben. Du kannst in einem chaotischen Zeitalter kannst du etwas von Gott weitergeben. Und ich möchte jetzt einfach den Text aus dem Jesaja uns nochmal vorlesen. Weil die Frage ist, was ist dein Verhältnis zu Jesus Christus? Hast du verstanden, wer er ist? Und kannst du das Gleiche sagen wie der Petrus? Und ich lese uns jetzt den Jesaja-Text nochmal vor und bitte die Band zum Führer kommen und möchte nachher einfach Zeit verbringen mit ihm. Das ist der Schlüssel. Wir müssen ihn anschauen und anfangen, ihn zu sehen. Weil wer siehst du denn? Dann siehst du, wie Gott wirklich ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter, Fluch, und den Stecken ihres Treibers, zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, Krieg, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heisst Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst.